Willkommen heute Morgen zur Predigt. Wir haben gerade zwei Sonntage, an denen wir uns ein heißes Eisen vorgenommen haben, nämlich biblisch haushalten. Darüber predigen wir nicht jeden Sonntag, aber vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Und hast heute das Glück, eins dieser zwei Male zu genießen. Letzten Sonntag hatten wir biblisch haushalten Teil 1 und dieser Teil 1 gehört mit dem Teil 2 zusammen. Nur zusammen ergeben sie ein Ganzes. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass es ja Armut gibt und dass es Reichtum gibt und wie entsteht Armut, wie entsteht Reichtum, wie gehen wir biblisch mit Armut um, wie gehen wir biblisch mit Reichtum um. Und da haben wir schon das behandelt und haben gesagt, es wird einen zweiten Teil geben und im zweiten Teil werden wir das Prinzip des Zehnten ansprechen und es biblisch anschauen. Und heute ist es soweit. Hier habe ich ein schönes Bild euch mitgebracht, Geben und Leben. Ein Bild voller, ja, so kennen wir hier aus der Gegend die Winzer, die bauen ihre Trauben an oder die Weinstöcke und erwarten eine Ernte und dann holen sie die Ernte ein. Und von dem, was sie einnehmen, müssen sie wieder einen Teil zurückhalten, um wieder nächstes Jahr zu pflanzen, damit es wieder nächstes Jahr eine Ernte gibt. Ich habe schon letzten Sonntag gesagt, dass das Thema Zehnter für Pastoren ein meistens unbeliebtes Thema ist. Viele trauen sich nicht darüber zu predigen, weil man schnell unter den Verdacht gerät, sich irgendwie selber in die eigene Tasche predigen zu wollen. Und trotzdem haben wir gesagt, ist dieses Thema so, so wichtig. Das kann so eine Auswirkung auf unser Leben haben, dass es einfach falsch wäre, auch als Freikirche, die ja letztendlich von den freiwilligen Gaben der Menschen lebt, nicht zu predigen. Ich glaube, dass aus so einer Predigt richtig Segen für dein Leben hervorkommen kann. Ich glaube, dass wenn du selber nachbohrst, selber die Bibel öffnest, selber die Bibel liest und mit einem offenen Herzen dich darauf einlässt, dass dabei was richtig, richtig Wunderbares rauskommen kann. Nicht nur für dich, wenn du vielleicht nicht Single oder alleinstehend bist, sondern vielleicht wenn du eine Familie hast, glaube ich, dass darüber ein Segen entstehen kann für deine Familie, für deine Kinder und über Generationen hinaus. Der Zehnte war immer Ausdruck von Dankbarkeit. Also, wer in einer Beziehung ist oder in einer Beziehung war, ihr kennt es, da kommt der andere mit einem Blumenstrauß. Und am Blumenstrauß erkennt man schon so, wie viel Mühe sich derjenige gegeben hat. Also entweder ist es der Blumenstrauß, wonach der Bäpper vom Aldi dran klebt, weil man keine Zeit hatte, den abzumachen. Oder es ist von einem richtigen Blumenladen in einer Pompösität, ja, wo du denkst, oh, das ist jetzt so ein 50-Euro-Strauß gewesen. Oder es ist ein gesammelter Blumenstrauß, der auch einen persönlichen Wert hat, wenn du auf die Wiese gehst und persönlich zusammenstellst. Oder du hast es in einem bestimmten Platz gesammelt. Da sagt man, es ist wichtig, die Schleifen abzuschneiden, also man hatte früher gesagt, frische Blumen gibt es auch am Friedhof, wer das macht, der bringt ganz klar zum Ausdruck, ich will eigentlich gar nicht dankbar sein, sondern ich habe die letztendlich geklaut und auch nur von einem schlechten Platz. Also in der Art der Geschenke, die man einander gibt, merkt man schon, ist da jemand dankbar oder nicht. Bald kommt ja Weihnachten auf uns zu und da werden wir entweder Geschenke vom Herzen geben oder Geschenke geben, damit man das Level mit den anderen mithält und so weiter. Es ist ein alltägliches Thema. Und Zehnter war immer ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Gott hat gesagt, ich gebe euch alles, Silber und Gold ist mir, alles, was es auf der Erde gibt an Reichtümern, gehört mir. Und ich will aber, dass der Mensch sich mir dankbar zeigt und deswegen den Zehnten zurückbringt, damals in den Tempel, später in den jüdischen Tempel, später war das in der Gemeinde, quasi als dankbares Zeichen. Und Gott war es immer ganz, ganz wichtig, auch zu betonen, dass er das Herz kennt. Das tun du und ich nicht. Also wenn uns irgendjemand etwas schenkt, dann können wir das Herz dahinter nicht sehen. Also ganz platt, wenn du eine Überweisung bekommst oder jemand dir auf dein Konto Geld überweist, kannst du ja gar nichts dabei spüren, richtig? Macht er das dankbar, macht er das aus Trotz oder macht er das, weil er sich schuldig fühlt? Du kannst gar nicht dahinter schauen. Aber Gott, er kann immer dahinter schauen, wenn wir geben, aus was für einer Einstellung wir das geben. Und deswegen, und es kommt ihm darauf nicht nur auf das Geben an, sondern auf das, wie wir es geben, vom Herzen. Im Neuen Testament wird uns eine wichtige Anweisung gegeben im Lukas 20. Da wird Jesus befragt zum Thema Zehnte. Und da sprach er, da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Da haben die Menschen versucht, Jesus zu fragen, Gott, so wenn wir an Gott glauben, dann müssen wir doch nicht mehr Steuern zahlen. Das wäre schön, ne? So. Und wenn wir an Gott glauben, dann müssen wir doch nicht mehr ihm opfern, dann müssen wir ihm doch nicht mehr einen Zehnten geben. Und Jesus hat es auf einen klugen Spruch verkürzt und hat gesagt, hey, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott ist. Und ich finde, das ist so eine, gebt dem Kaiser, das bedeutet auch, lebe gerecht. Wenn du in einem Staat lebst, in dem man Steuern zahlt, in dem man seine Abgaben bezahlt, in dem man nicht betrügt, in dem man ehrlich ist, dann hast du als Christ auch diese Verpflichtung. Du kannst jetzt nicht sagen, ich glaube jetzt an Gott und deswegen so etwas wie eine Steuererklärung, das brauche ich nicht mehr. Oder Schwarzarbeit, das betrifft mich nicht. Sondern wir leben auf dieser Erde und so hat Jesus diesen Grundsatz gegeben, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und auf der anderen Seite gebt Gott, was Gott ist. Manchmal gibt es Menschen, die argumentieren und sagen, im Neuen Testament gibt es gar keinen Zehnten mehr. Dann bitte seid konsequent und schneidet das aus eurer Bibel raus, ja? Weil sonst werdet ihr mit dieser Bibelstelle Probleme haben. Wenn Jesus sagt, er gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gibt Gott, was Gott ist. Nun, es gab zu Zeiten Jesu den Tempel und es war so, dass die Menschen in den Tempel Güter gebracht haben, haben ihren Zehnten von dem, was sie eingenommen haben, von ihren Herden und alles, haben sie es dort gebracht. Dort im Tempel lebten Leviten, heute würde man Priester sagen, und diese Priester, die haben diese Finanzen genommen und mit diesen Finanzen kauften sie Öl, kauften Putzmittel, renovierten das Haus, konnten selber davon leben, konnten selber davon unterhalten und konnten den Menschen einen Gottesdienstort anbieten, konnten ihnen einen Ort anbieten, wo Gott verherrlicht wurde, sorgten dafür, dass dort gebetet wurde, sorgten dafür, dass da gesungen wurde, all das. Und Gott hat gesagt, hey, ich möchte quasi auch einen Ort haben, wo Menschen mich anbeten. Und so haben die Menschen den Zehnten damals eingebracht. Und wenn man jetzt überlegt, wo gibt es zum Thema Zehnten ein richtiges Kapitel? Wo gibt es ein richtig was mit Zusammenhang? Wo ist es nicht nur irgendwie so eine Bibelstelle und aus der versucht man irgendwas zu konstruieren? Dann kommt ja um ein bestimmtes Buch nicht herum, nämlich um das Buch Maleachi. Ist vielleicht nicht berühmt, er ist ein kleiner Prophet, es ist einer der letzten Propheten, es ist der aktuellste Prophet, kann man sagen. Er ist quasi das letzte Prophetenbuch, bevor das Neue Testament geschrieben wurde, ungefähr 400 Jahre vor Jesus. Also top aktuell aus dem Alten Testament. Und dort gab es einen Propheten Maleachi und der sollte im Auftrag Gottes zu den Menschen sprechen, komplett über den Bereich des Opferns, über den Bereich des Zehnten, über den Bereich der Finanzen, wie Gott sich dabei fühlt, wie er darüber empfindet. Und das ist genial, dass uns dieses komplette Buch überliefert ist und wir da drin lesen können, weil das sind richtige Prinzipien Gottes. Das sind richtige Prinzipien Gottes, die damals schon vor Jahrtausenden gehalten und die heute noch gelten und die noch gelten werden. Und es lohnt sich, das anzugucken. Ich merke, das Thema Finanzen ist ein hochspirituelles Thema. Ich treffe manchmal auf Menschen, die sagen mir ins Gesicht, sie sind Atheisten. Sie glauben nicht an Gott. Und dann fangen sie an, über ihr Geld zu sprechen. Und wie sie sprechen, ist hochreligiös. Ein Beispiel, da sagt jemand, wir haben uns jetzt ein Haus gekauft und meine Frau muss jetzt arbeiten gehen und die Kinder müssen, ich überspitze das bewusst, und die Kinder müssen fremdbetreut werden. Schließlich müssen wir Opfer bringen. Leute, das ist eine hochreligiöse Sprache. Wenn jemand sagt, wir haben diesen Traum von einem Eigenheim und damit wir es uns verwirklichen können, muss jeder von uns Opfer bringen. Auf der einen Seite sagen sie, sie sind Atheisten, dann verwenden sie, wenn es um diese Dinge angeht, hochreligiöse Sprache. Sie müssen ein Opfer bringen. Oder ja, ihr Bestes dafür geben. Oder wir müssen uns einschränken und alles dafür geben. Da wird quasi ein Ziel gesetzt, vielleicht das neue Auto, und er sagt, hey, jeder von uns muss Opfer dafür bringen. Oder sind sie bereit, noch mehr zu arbeiten? Oder sind sie bereit, vielleicht noch weniger Zeit mit der Familie zu verbringen? Denn schließlich muss man ja Opfer bringen. Und man opfert für etwas, was man leider in die Ewigkeit überhaupt nicht mitnehmen kann. Dein Haus, wirst du nicht in die Ewigkeit mitnehmen können. Vielleicht der Urlaub, manche sagen, sie wollen in Urlaub und um in Urlaub gehen zu können, müssen sie Opfer bringen. Für ein Ziel, für einen Zweck. Und das finde ich interessant, gerade Leute, die Atheisten sind, mal zu sagen, komisch, auf der anderen Seite sagst du mir, du glaubst nicht an Gott und du sprichst über deine materiellen Dinge, als ob sie dein Gott wären. Als ob du quasi auf einem Altar dafür opferst. Das muss man Leuten manchmal bewusst machen. Manchmal muss man sie von ihrem Ross runterholen und sagen, warum sagst du, du hast keinen Gott? Ich kann dir sagen, wer dein Gott ist. Zumindest redest du so, als ob das dein Gott wäre. Als ob du für deinen Hof oder deinen Besitz alles geben würdest. Wir merken, das Thema Finanzen, das Thema Geld ist ein hochspirituelles, hochgeistliches Thema. Deswegen ist es so gut, Malachi zu haben. Malachi 3, ich will euch mit reinnehmen in dieses Buch, weil da so viel Weisheit drinsteckt für unser Leben. Ich lese euch im ganzen Zusammenhang, ihr könnt es in euren Bibeln, in kleinen Bibeln nachlesen und die wichtigsten Verse habe ich hier für die Folie rausgepickt, weil sonst wäre es überladen. Malachi 3 ab Vers 1, da wird von Gericht gesprochen, da wird davon gesprochen, dass Gott, dass wir jeder von uns sich vor Gott wird verantworten müssen. Und es ist viel zu leicht zu sagen, das betrifft uns nicht mehr, das betraf nur die Leute im Alten Testament. Das ist zu leicht gesagt. Malachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meine Boten, der vor mir Herr den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Also das Bild ist, Gott kommt als Richter. Und er untersucht die Art, wie wir mit Finanzen umgehen, wie wir mit Gütern umgehen. Und sein Fokus ist darauf, wie sind unsere Opfergaben und sind sie in Gerechtigkeit gegeben. Leute, es ist so, so wichtig. Gott sagt nicht, er ist ein Buchhalter und er hat irgendwie so ein Konto und er guckt auf diesem Konto, ob da ein bestimmter Betrag von uns eingeht, sondern er sagt, ihm kommt es darauf an, dass wir in Gerechtigkeit leben. Das heißt praktisch, wenn ich auf der einen Seite sage, Gott, gebe ich meinen Teil, auf der anderen Seite betrüge ich aber, bin nicht gerecht, sagt Gott, ich werde das untersuchen. Ich werde ganz genau hinschauen und du wirst damit nicht durchkommen. So genial, Gott bindet Gerechtigkeit an Finanzen. Stell dir mal vor, was in unserer Gesellschaft los wäre, wenn wir das so machen würden. Wenn die Leute das so machen würden. Wenn die Bürgermeister das so machen würden. Wenn die Chefs das so machen würden. Wenn die Schulrektoren das machen würden. Wenn sie sagen würden, wir operieren mit dem Geld, wir geben das Geld aus, wir verwalten das Geld in Gerechtigkeit. Wir wollen das gerecht machen. Das wäre das, wie Gott sich das vorstellt. Und manchmal habe ich mich gewundert über die Jahre, ich verfolge das Thema bestimmt seit 30 Jahren, das Thema Zehnten. Ich habe mich immer gewundert, da gab es Leute, da wusste ich, die Zehnten, sie geben den Zehnten von ihrem Besitz, zumindest von einem Großteil ihres Besitzes und ich habe mich trotzdem gewundert, warum kein Segen da drauf lag. Hat sich jemand schon mal darüber gewundert, der das schon mal länger beobachtet hat? Ich habe mich gewundert, auf der einen Seite hat man so oft gepredigt, du musst den Zehnten geben und der Herr wird dich segnen. Du musst den Zehnten ins Kornhaus bringen und der Herr wird die Schleusentore des Himmels öffnen. Und da habe ich als Kind so gedacht, das ist so ein Automatismus. Und dann habe ich so über die 20, 30 Jahre Leute beobachtet, habe Leute gesehen, da trifft es zu. Und auf der anderen Seite habe ich Leute gesehen, die haben das auf der einen Seite getan, auf der anderen Seite haben sie dir immer so unter der vorgehaltenen Hand gesagt, ja, ich arbeite schwarz, das mache ich komisch, das mache ich krumm und hier und da nehme ich es auch nicht so ernst und bei der Steuererklärung kann man das ja so machen und das so machen. Und wenn ich diese Leute über 20, 30 Jahre beobachte und die Familien kenne, muss ich sagen, teilweise sieht man, quasi ihr Zehnter war vergebens. Da ist kein Segen draus entstanden. Man kann nicht wirklich sagen, dass diese Leute durchgehend versorgt waren und dass sie noch genug hatten, sondern immer wieder sind sie quasi irgendwo in so ein Loch gefallen, unterversorgt gewesen und gerieten in Schulden. Also man darf diesen Zehnten von der Gerechtigkeit nicht entkoppeln. Gott setzt Maßstäbe da dran, ja, und sagt, hey, ich möchte nicht nur, dass du mir irgendeine Gottsteuer bezahlst, sondern ich möchte, dass du gerecht lebst, dass du gerecht mit Finanzen umgehst. Und so lesen wir eben auch hier, die Opfergaben sollen wir darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem den Herrn wohlgefallen. Wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die, interessant, Gott fängt an zu sagen, gegen wen er vorgehen wird, gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen, gegen die, welche Lohn der Tagelöhner verkürzen, gegen die, die Witwen und Waisen übervorteilen. Alleinerziehende gehört genauso dazu. Und das Recht des Fremdlings beugen. Hochinteressant in Bezug auf Flüchtlingssituationen. Und die, die mich nicht fürchten. Gott sagt, hey, ich werde kommen und ich werde Gericht üben und ich werde schauen bei all den Menschen, die ungerecht leben, die Ehen zerstören, die falschen Eid schwören, die Tagelöhner quasi, denen noch nicht mal ihr Geld geben, die mit Witwen und Waisen schlecht umgehen, die das Recht der Ausländer, das Recht der Fremdlinge beugen. Da würde ich gerne einen Brief an die AfD schreiben, ja, wenn ich das so lese. Die bezeichnen sich ja irgendwo als christlich. Und dann sehe ich, ja, was sie sagen, hey, die haben letztendlich keine Rechte, die Asylanten. Die Leute, die nicht deutsch sind, die haben in Deutschland keine Rechte. Das sagen die, das deutsche Land den Deutschen. Das heißt, die haben alles, was nicht deutsch ist, ist in Deutschland keine Rechte, ja? Man darf ihre Rechte beugen, wie man will. Und da tue ich mir ganz schwer, wenn manche sagen, als Christ sollte man die AfD wählen. Sage ich, Leute, lasst uns doch mal die Bibel öffnen, lasst uns doch mal lesen. Ich habe nicht das Recht, einen anderen Menschen sein Recht zu beugen, nur weil er aus einem anderen Land kommt. Und Gott ist derjenige, der zu Gericht gehen wird darüber. Und hey, es ist nicht gut, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, heißt es auch. Und dann Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Frage, hat das Geltung im Neuen Testament? Hat das noch Geltung für heute, wenn Gott über Gerechtigkeit spricht? Was das angeht, verändere ich mich nicht. Das heißt, ich kann das nicht. Wir leben in einer Zeit der Beliebigkeit. Jeder kann so sein Recht selbst festlegen und Gerechtigkeit alle selbst festlegen und jeder ist sein eigener Richter. Aber Gott sagt, hey, ich habe Maßstäbe und ich verändere mich dann nicht. Wenn wir weiter in Malachi gehen, Malachi ab Vers 3,8, das ist jetzt ein schöner Teil, wo Gott davon spricht, dass er die Schleusentore öffnet. Das ist ein Hammerbild, ja, wo er die Schleusentore des Himmels oder die Schleusentore des Segens öffnet. Weißt du was, ich möchte eigentlich auf der Seite leben. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Wenn du dir vorstellst, du bist gerade ausgetrocknet und der Herr macht die Schleusentore auf. Also wer schon mal an der Schleuse gestanden ist und das Schleusen von Schiffen gesehen hat, das ist eine Menge von Wasser, was da weggeht. Und dieses Bild gebraucht Gott und hier lesen wir, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt, Vers 8. Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Und dann leider weiter lesen wir ein unfreundlicher Vers für viele. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. So spricht er gegen das Volk damals. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch segnen in überreicher Fülle herabschütten werde. Hey, das ist das einzige Mal im Neuen und im Alten Testament, wo Gott dem Menschen erlaubt, ihn zu prüfen. Das einzige Mal, wo Gott sagt, prüfen mich. Lass uns doch mal drauf ankommen. Und ich kenne Leute, die gesagt haben, hey, probier's doch mal 3 Monate aus. Probier doch mal 3 Monate aus, deine Finanzen in Gerechtigkeit vor Gott einzusetzen, einen Zehnten zu geben. Probier's doch aus. Gott hat doch selber gesagt, prüfet mich. Prüfet mich, ob ich euch nicht besser versorgen kann, wie ihr euch selber versorgt. Und dann kommt ein Teil, den habe ich ehrlich gesagt erst bei dem Studium dieser Verse entdeckt. Den habe ich, keine Ahnung, so wenn man manchmal nur einzelne Verse kennt, dann vergisst man den Kontext. Aber der Vers danach ist wunderschön. Da steht nämlich, und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Ich habe das Jahre über, weiß nicht, irgendwie, es ist nicht so ein populärer Vers gewesen, aber das ist eigentlich genial, was Gott hier sagt. Gott sagt, kennt ihr das? Du hast so dein Budget und du hast deinen Haushalt und du planst das so und denkst, das haut alles hin und dann zack, geht am Auto irgendwas einfach kaputt. Oder irgendjemand fährt hier rein und du hast eine Delle und hinterlässt kein Kärtchen. Oder Da kommt irgendwie eine Nebenkostenabrechnung, die haut dich von den Socken. Und. Dinge gehen uns kaputt, Dinge verschleißen, wir verlieren Dinge. Wer hat schon mal was Wertvolles verloren, ja? Und musste das ersetzen. Hey, was kostet ein Handy, wenn es dir auf den Boden fällt und du musst es ersetzen? Das ist eine Masse an Geld, oder? Und hier wird gesagt, hey, prüfet mich, ob ich dich nicht segne und prüfet mich, ob ich nicht den Fresser schelte. Es gibt einen Fresser. Es gibt jemanden, es gibt unseren Feind und sein Job ist es, quasi, ja, uns ein Fresser, ein Dieb zu sein, auch in unseren Finanzen. Und das finde ich total spannend, dass Gott sagt, sei gerecht mit deinen Finanzen und bete dafür, dass ich quasi, wenn der Dieb kommt, ihm auf die Finger haue. Und es ist hochspannend, mit Leuten zu reden, die seit Jahrzehnten ihren Zehnten geben und die können sagen, ey, mein Auto hält so und so und so und so viele Jahre und dieses und das verschleißt einfach weniger oder gar nicht und ich bin einfach gesegnet. Wie viel, hey, wenn du mal krank wirst und bist selbstständig, was für Ausfälle hat man dann? Und als Selbstständiger nicht krank zu sein und keine Ausfälle zu haben, das ist so ein Segen, das ist nicht selbstverständlich. Dann merkt man, hey, Gott scheltet, er verjagt den Fresser. Und das ist ein Bund, sozusagen ein Versprechen, das Gott hier gibt. Ich kann euch nur ermutigen, das auszuprobieren. Ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du gerade so steckst. Vielleicht hast du deine 20er fertig und sagst, juhu, ich habe noch 45 Jahre zu arbeiten. Überleg mal, wie hast du es bisher gemacht? Vielleicht musst du etwas verändern, um es anders zu erleben. Ich bin so jetzt in meiner Lebensmitte, ich habe mal ausgerechnet, bald werde ich 35. Die fetten Jahre sind vorbei, ja. Jetzt muss ich noch 35 Jahre arbeiten, falls ich das schaffe. Also die Hälfte habe ich vorbei und ich überlege mir, nach welchen Prinzipien will ich leben? Welche Prinzipien will ich in meinem Haus haben? Welche Prinzipien will ich meinen Kindern beibringen? Und ich will nicht, dass der Fresser mir klaut. Ich will das nicht. Ich will doch nicht Geld an sowas verlieren. Lieber investiere ich mein Geld in Menschen. Lieber investiere ich mein Geld in Reich Gottes und schaue zu, wie Gott Dinge beschützt und Dinge bewahrt. Das finde ich viel, viel besser, die Richtung. Aber es ist ja nicht nur das Geld, was wir Gott bringen können, sondern es ist auch unsere Zeit und es ist auch unser Einsatz. Das ist genauso wichtig. Zum Beispiel als Student hat man oft keine Zeit. Also man hat Zeit ohne Ende, aber man hat kein Geld. Ich weiß, wir haben als Studenten Gemeindehäuser an Wochenenden gebaut. Ja? Und es ist cool, wenn man heute an diese Gemeindehäuser geht, es erfüllt uns mit Stolz zu sehen, diese stehen immer noch und da treffen sich mittlerweile Leute von verschiedenen Nationen zu Gottesdiensten. Und wir haben damals unseren Zehnten eingebracht als Studenten, indem wir unsere Wochenenden geopfert haben. Und da ist man einfach stolz drauf und sagt, hey Gott, ich hätte auch Party machen können oder ich hätte was weiß ich mit meiner Zeit machen können. Aber ich habe es eingebracht ins Haus Gottes, habe das Haus Gottes gebaut und jetzt... Ja, es ist, für mich sind es einfach Prozente, wenn ich sehe, dass da Menschen Gott erleben in diesen Hallen, ist für mich so wie Prozente auf meinem Konto. Und es gibt eben ein Konto bei Gott, wo er sagt, sammelt euch die Schätze nicht auf der Erde, wo Rost und Motten sie fressen können, sondern im Himmel. Und das ist auch unsere Zeit. Und wenn es aber um Zeit geht für Gott, fürs Reich Gottes, machen wir einen signifikanten Fehler. Wir denken, dass diese Zeit, die wir für Gott einbringen, für die Gemeinde opfern, wir denken, dass das auf demselben Level bewertet wird wie Geschirr spülen oder den Hund Gassi führen oder mit unserem Hobby Zeit verbringen. Das ist nicht so. Und ich finde es hochinteressant, dass das im selben Buch Malachi vor Jahrtausenden erwähnt wurde. Deswegen will ich euch das gar nicht vorenthalten. Jetzt wäre ich gerade bei Haggai reingerutscht. Haggai ist auch interessant. Kommen wir erstmal zum Haggai. Haggai ist auch so ein kleiner Prophet. Der hat auch was sehr Signifikantes dazu geschrieben. Hier siehst du ein Bild von einem Beutel, Geldbeutel, und aus dem fällt Geld raus, was eigentlich nicht der Sinn vom Geldbeutel ist. Ja? Und dort im Haggai 1, Vers 6 steht, ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Das war auch so ein prophetisches Wort an die Leute damals, wo Gott gesagt hat, hey, lass uns mal Bilanz ziehen. Zieh mal Bilanz über deine Finanzen, zieh mal Bilanz über deine Versorgung. Lebst du deine Finanzen in Gerechtigkeit? Gibst du Gott und dem Kaiser, was jeweils seins ist? Oder erlebst du genau das? Oh, der Monat ist wieder um und dabei ist erst 15. Das Geld ist schon weg. Erlebst du ständig Mangel? Erlebst du ständig Beraubung, erlebst du ständig so eine Unsattheit und ist vielleicht auch in der Ehe Finanzen immer so ein Druckthema? Man merkt, boah, sobald es auf Finanzen kommt, wird die Stimmung schlecht unter den Partnern und irgendwie, oh, oder in der Verwandtschaft ist das irgendwie so ein Klemmthema und es ist einfach keine Freude da drin. Und er sagt hier, hey, zieh Bilanz. Und wisst ihr, wenn wir auf andere Ergebnisse kommen wollen, dann müssen wir etwas verändern, müssen wir etwas ausprobieren. Und ich kann euch nur dazu ermutigen. Ich habe das in meinem Leben oft erlebt. Als Kind haben wir das schon erlebt, in der ersten Generation, als meine Eltern gezehntet haben. Die haben das zum Beispiel erlebt, dass Gott uns aus Schulden herausgebracht hat. Wir haben zwar in Osteuropa gewohnt damals, aber wir haben Millionen Schulden angehäuft. Bestimmt auch durch eigene Unweisheit, aber auch durch Verteuerung von Zinsen. Man hat Kredite aufgenommen, die dann sich plötzlich verteuert haben und wo man gar nicht mehr imstande war, zurückzubezahlen. Und wir sind quasi mit Millionen Schulden ausgewandert. Ja, wir waren Wirtschaftsflüchtlinge. Ich habe ein Herz für Wirtschaftsflüchtlinge, weil ich auch einer bin. Haben zwar meine Eltern für mich entschieden, aber wir sind mit Millionen Schulden ausgewandert. Und meine Eltern haben nach diesen Prinzipien Gottes gelebt und sie haben sich aus den Schulden herausgearbeitet. Und ich meine nicht Privatinsolvenz, wo alle nichts bekommen, ja, sondern ich meine den Leuten wirklich das Geld zurückzahlen durch Arbeit. Wir haben das erlebt, dass Gott Familien aus Schulden herausgeführt hat. Selber. Wir haben das erlebt, dass Gott uns beschenkt hat als Familie. Wir haben das erlebt dann auch in der zweiten Generation. Wir selber als Ehepaar. Ich habe 3 Autos bisher geschenkt bekommen. Als Student und als Schüler, als ich auf Bibelschule gegangen bin, da haben mir Leute ein Auto geschenkt, die kannte ich. Also über Verwandtschaft. Ich bin mit dem Auto 100.000 Kilometer noch gefahren. Dann ist es kaputt gegangen. Ich habe das nächste Auto geschenkt bekommen. Ich bin mit diesem Auto 110.000 Kilometer gefahren. Das waren jetzt keine Rüben, die gleich auseinanderfahren. Ja, es gibt so Geschenke, ne? Da hast du keine Lust, das auf den Schrottplatz zu bringen, dann schenkst du es einem jungen Pärchen. Das meine ich nicht. Sondern es waren gute Autos, die uns nie im Stich gelassen haben, wo wir gefahren sind. Das haben uns Leute geschenkt. Wir haben schon Leute einen Urlaub geschenkt. Da haben Leute angerufen und haben gesagt, wir wohnen schön in der Schweiz an einem See. Wollt ihr nicht unser Haus haben für eine Woche? Bringt nur den Müll raus und tut die Post leeren. Das sind so Dinge, wo wir einfach, das hat genau reingepasst. Wir brauchten Urlaub als Familie, es war nicht drin und da gab es einfach Leute, die kannten mich und die waren großzügig und die kannten wieder jemanden und die haben uns in Verbindung gebracht und am Ende hatte ich ein Haus von Leuten, die ich bis heute noch nicht gesehen habe, außer per WhatsApp, ja. Die Gesichter habe ich gesehen, aber ich habe nicht mal echt mit denen gesprochen. Die haben gesagt, hier ist unsere Villa am See, die könnt ihr für eine Woche haben als Familie. Und, ich könnte euch von anderen Dingen erzählen, dieses Prinzip, es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass Gott diese Prinzipien uns irgendwo setzt, um uns zu berauben und uns schlechter dastehen zu lassen. Haggai sagt, zieh Bilanz. Und wenn du auf ein schlechtes Ergebnis kommst, wo du sagst, ich bin eigentlich immer der Verlierer, dann verändere etwas. Und jetzt komme ich auf das zweite Prinzip mit der Zeit. Das ist mir auch erst beim Studium so bewusst geworden. Wusstest du, dass Gott ein Gedenkbuch hat? Ich meine jetzt nicht so ein Kondolenzbuch, sondern Gott, damit er nichts vergisst. Nein, ich glaube, er hat keine Erinnerungsprobleme. Aber es gibt ein Gedenkbuch, wo Gott Dinge aufschreibt. Und hier steht es im Malachi 3,13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Und dann antwortet er, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Habt ihr schon mal diesen Satz gehört? So direkt sagt man nicht, ja. Aber manche Leute sagen, hey, ich habe was für Gott gemacht und was hat es mir gebracht? Oder ich habe meine Zeit für Gott eingesetzt und was hat es mir gebracht? Nichts, sagen Leute vielleicht schnell. Und hier kommt Gott durch den Propheten und warnt die Leute und sagt, hey, was habt ihr da gesprochen? Passt auf, was habt ihr da gesprochen? Und weiter geht's in den Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Hochinteressant. Das heißt, wenn wir Gott dienen, wenn wir für Gott etwas machen, ist es nicht dieses normale Zeitkonto, Zeitmanagement, mein normaler Kalender, sondern sag, hey, diese Dinge, die du für Gott tust, die schreibt er auf, die merkt er sich in einem Gedenkbuch. Und ich bin jemand, ich liebe Sport und ich würde, wenn ich Zeit, noch mehr Zeit hätte, würde ich sie gerne zum Beispiel in Sport investieren. Aber ich bin mir sicher, mein Sport wird nicht in ein Gedenkbuch aufgeschrieben im Himmel. Und vielleicht ist es, und Wenn irgendjemand von uns sich fragt, habe ich noch Zeit, um sie in Gemeinde zu investieren? Das ist genauso, wie wenn man sich fragt, habe ich Geld, um sie ins Reich Gottes zu investieren? Nein, sondern es hat oft etwas mit einem Opfer zu tun. Und Opfer ist etwas, du nimmst etwas von dem, was du schon eingeplant hast und gibst es Gott und es tut weh, weil es dir woanders fehlt. Aber das ist ein Opfer, das bringst du. Ein Opfer, das nicht wehtut, ist kein Opfer. Ein Opfer, das dich nichts kostet, ist kein Opfer. Wir merken schon an der Sprache, das ist nichts, was man gerne hört, richtig? Hochinteressant, Jesus im Neuen Testament, das wäre komisch, wenn wir das heute so machen würden, ja? Ich stelle mir das so vor, Jesus geht in die Bank. Ihr kennt das so, Menschen kommen in die Bank und gehen so an den Bankautomaten und machen ihre Überweisung oder holen ihr Geld ab. Und Jesus, der stellt sich so richtig neben dem Bankautomaten. Wäre in Deutschland höchst komisch, ja? Und guckt ganz genau, wo tippen sie ein? Wo geht ihr Geld hin? Was steht auf den Überweisungsträgern? Und beobachtet das ganz genau. Aber genau das hat er ja gemacht. Er ist an den Opferkasten gegangen und hat den Pharisäern zugeguckt. Und die Pharisäer, sie haben den Hunderter genommen, mal kurz geschwungen, so ganz, und dann fallen gelassen, damit alle sehen, boah, die haben jetzt einen Huni in den Opferkasten gelegt. Und die Leute vielleicht, oh, ist gut, dass ein Pharisäer heute aufgestanden ist. Oh, gut, dass heute ein Pharisäer in den Tempel gekommen ist. Heute war ein guter Tag, waren drei Pharisäer da. Und dann sieht Jesus eine Witwe, eine alleinstehende Frau, die hatten irgendwie einen Groschen. Die hatten Silberling, die hatten einen ganz minimalen Pfennigbetrag. Und die geht hin und die opfert den. Und die Leute denken sich, oh nee, nicht noch mehr von denen. Ja? Die verstopfen nur den Zugang vielleicht zu dem Opferkasten. Aber Jesus sieht das völlig anders. Jesus sieht das prozentual. Und Jesus sieht, der Pharisäer hat aus seinem Überfluss gegeben. Der hatte vielleicht noch 300 über in dem Monat. Und da hat er gesagt, na gut, damit es eine gute Show gibt, ein Hunderter gebe ich in den Opferkasten. Und diese Witwe, sie sagt die Bibel, sie hat das Letzte gegeben, quasi ihre Tagesration hat sie gegeben, hat ein Opfer gebracht. In ihrem Mangel hat sie ein Opfer gegeben. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiges geistliches Prinzip. Das habe ich auch erst, wer ist eine Witwe? Eine Witwe ist jemand, der alleine ist, der aber auch für sich alleine Verantwortung trägt. Also sie muss wahrscheinlich nicht noch für Kinder und so weiter sorgen. Sie ist kaum selber versorgt. Was Besondere an einer Witwe ist, dass sie in der Position ist, überhaupt ein Opfer zu bringen. Sprich, wenn du zum Beispiel jetzt Papa bist und du hast drei Kinder und eine Frau und so und so viel Sollkosten schon jeden Monat. Und dann hast du vielleicht auf dem Herzen zu sagen, ich würde gerne die Hälfte meines Einkommens als Opfer geben, als ein besonderes Opfer. Dann bist du ja oft ja gar nicht mehr in der Lage, weil du ja Verantwortung für so vieles trägst. Eine Alleinstehende, die kann sagen, okay, ich gebe alles, was ich jetzt gerade brauche, weg und ich muss es ja alleine verantworten. Also es betrifft ja nur mich. Die hat ja ganz anders die Möglichkeit dazu. Was ich damit meine ist, dass Menschen wie zum Beispiel Schüler, Studenten, Alleinstehende, Singles, sie haben ganz anders die Möglichkeit, ein Opfer zu geben. Sie können aus dem Mangel ein Opfer rausgeben. Die Leute, die schon verheiratet sind, Familie haben oder vielleicht, wo der Partner nicht gläubig ist, die dürfen, sage ich jetzt mal, höchstens aus dem Überfluss oft geben. Aber wenn da jetzt noch 50 Mark oder Euro irgendwie noch übrig geblieben sind, die hat man sich angespart, dann darf man die irgendwie ins Reich Gottes geben. Aber jemand, der alleine für sich verantwortlich ist, der kann richtiges Opfer reingeben. Und auch ein Schüler, wenn ein Schüler 50 Euro vielleicht Taschengeld hat, hey, wenn der 20 Euro ins Reich Gottes investiert, das ist prozentual, wow. Verstehst du, das ist wow. Aber man muss im Kleinen diese Prinzipien lernen, wenn man schon klein ist, damit man es später auch gebacken bekommt, das rein zu investieren. Und wie gesagt, Jesus war viel mehr begeistert über diese Witwe, als er begeistert war über diesen Pharisäer, der aus dem Überfluss gegeben hat und daraus noch eine Show gemacht hat. Und genauso ist es mit unserer Zeit. Wenn ich sage, oh Herr, wenn mir am Ende der Woche 2 Stunden übrig bleiben, dann komme ich und putze das Gemeindehaus oder was auch immer. I will promise you, das verspreche ich dir, die 2 Stunden werden sich nicht ereignen. Es könnte aber sein, wenn du die 2 Stunden investierst, dass Gott einfach deine Woche so laufen lässt, dass dir diese Zeit erstattet wird, dass andere Dinge von der Hand laufen, dass andere Dinge gelingen. Es lohnt sich. Gott merkt sich die Dinge und es kommt in ein Gedenkbuch. Und deswegen es ist ja, macht nicht diesen Fehler und sagt, oh, ich habe Gott gegeben oder oh, ich habe Gott so investiert oder so, macht das mit Freude, macht das mit einem fröhlichen Herzen, überprüft euer Herz, wie das dabei ist. Ja, das ist so, so wichtig, unsere Herzenseinstellung. Letztendlich geht es ja um das Prinzip investieren statt konsumieren. Ich liebe dieses Bild, das ist ein einfaches Bild. Die Leute bauen in manchen anderen Ländern Gemeindehäuser anders wie bei uns. Ja? Die machen das halt an einem Tag. Da siehst du so ein Ständerwerk, Menschen kommen zusammen, eine ganze Gemeinde und bauen an einem Tag ein Gemeindehaus. Halleluja. Ja? Dauert bei uns ein bisschen länger. Aber ich finde, es ist so ein tolles Bild. Leute kommen rein und investieren sich. Sie denken nicht, was kriege ich davon, was erhalte ich daraus, sondern hey, ich investiere in eine gute Sache, ich investiere ins Reich Gottes, ich investiere in Gottes Sache. Das ist viel, viel wertvoller. Ich glaube, dass es Prinzipien gibt. Eins Prinzip ist dieses Zehnter. Und dann das zweite Prinzip ist Gerechtigkeit. Zehnter ohne Gerechtigkeit bringt uns nichts. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder dahin bringen will, dass wir uns überprüfen. Hey, lebe ich meine Finanzen sauber? Und ich habe das gemacht und weißt du was in dieser Woche? Ich habe Dinge bei mir gefunden, die nicht in Ordnung sind. Ich habe jetzt Hausaufgaben, ich habe Dinge gefunden, wo ich sage, Gott, ich will es echt so machen, wie du das willst. Ich will die Dinge in Ordnung bringen. Ich kann es mir nicht leisten für die nächsten wahrscheinlich 35 Jahre, die ich leben werde, da irgendwo deine Prinzipien zu überfahren. Ich kann es mir nicht leisten, hier und dort ungerecht zu sein. Ich kann mir nicht leisten, hier und dort mehr irgendwie am Geld oder Gewinn und so weiter zu hängen, wie an dir. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich will ein anderes Vorbild, ein besseres Vorbild für meine Kinder setzen. Die sollen diese Prinzipien von mir lernen und sie gut umsetzen. Und Gott will, wie gesagt, diese Überprüfung. Nicht nur gebe ich meinen Zehnten, sondern auch lebe ich gerecht. Und dann kommt noch vielleicht, hey, wo habe ich die Möglichkeit, oben drüber, darüber hinaus ein Opfer zu geben? Denn weißt du was, der Mensch hat diese wahnsinnige Fähigkeit, Opfer zu erbringen. Die Frage ist ja nur, wofür erbringe ich meine Opfer? Was ist das Ziel? Also ich sage euch ganz ehrlich, was mir so richtig gefallen würde, wäre so ein Oldtimer. Also immer wieder so komme ich in Versuchung, gucke immer wieder so im Internet, so für 10.000, 15.000 Euro so ein richtiger Oldtimer. Immer wenn ich so ein Ding anschaue, freue ich mich und stelle mir so mich so hinterm Steuer vor. Das ist so eine materielle Sache, wo ich sage, wow, das ist überhaupt nicht drin im Budget, das ist nicht im Entferntesten im Budget und ich merke, ich müsste echt Opfer bringen, um das zu erreichen. Und dann überlege ich mir, dabei habe ich mich diese Woche ertappt, was ist es eigentlich für ein Opfer, was ich mir da überlege? Was bringt's? Ist es das wert? Würde es mich wirklich so glücklich machen? Würde es mein Leben wirklich so verbessern? Würde ich für meine Familie wirklich was verbessern? Würden meine Kinder sagen, oh Papa, der hat sich kaputt gespart und hat sich einen Oldtimer gekauft oder so? Wäre das wirklich ein Vorbild, was ich sagen will, das sollen meine Kinder auch so machen? Die sollen sich auch, keine Ahnung, wünschen, mit 18 Mercedes sich zusammenzusparen oder so. Oder ein eigenes Häusle. Ist es das Beispiel, was ich setzen will? Oder ist es nicht wert, das Opfer? Und vielleicht sollte ich ein Opfer bringen, aber in eine andere Richtung. Was für Gott machen, was für Gott reisen. Ich kenne großartige Menschen in meinem Leben, die haben ganz andere Opfer gebracht. Ich kann mich an einen Landwirt erinnern, muss auf die Zeit achten. Der war ein ganz einfacher Bauer. Und eines Tages hat jemand aus der Stadt, also im Dorf, wo sie gewohnt haben, ihn angerufen und hat gesagt, die Stadt verkauft ein Kino. Und ich so, hä? Ja, die Stadt verkauft ein Kino, und weil sie wollen das nicht mehr unterhalten und sie wollten wissen, ob du als Bauer das Kino kaufen willst. Er sagt, wofür soll ich denn das Kino kaufen? Und zu der Zeit hatten die noch keine Gemeinde vor Ort und zu dieser Zeit haben sie sich als Hauskreis bei ihm im Wohnzimmer getroffen. Es war alles nett. Und dann ist er runtergegangen ins Dorf, nachts mit der Taschenlampe, haben sich von außen das Kino angeschaut und haben darüber gebetet und sie hatten das Empfinden von Gott, sie sollten dieses Kino kaufen. Aber wozu brauchst du ein Kino, wo du ein paar Leute in einem Hauskreis hast? Was sie aber nicht wussten, Gott hatte einen Plan. Und hat diesen, der war der Einzige quasi aus dieser Gruppe, der Finanzen hatte. Und sie haben dieses Kino gekauft. Keine zwei Wochen später Das war damals, Rumänien hatten sich Dinge politisch verändert. Es kam Verfolgung über die Christen in Rumänien, sodass die Christen aus Rumänien geflohen sind. Über Nacht kamen 80 Leute in dieses kleine schwäbische Dorf, nämlich eine komplette Pfingstgemeinde ist aus Rumänien geflohen. Die kannten dort niemanden und die standen auf einmal vor den Toren. Zufälligerweise hat dieser Mann gerade ein Kino gekauft. Ja, und so haben sie im Kino ein Tuch gespannt in die Mitte, links die Männer, rechts die Frauen oder so, ja. Und diese komplette 80-Leute-Gemeinde hat dort erstmal gewohnt, bis die irgendwie Häuser gefunden haben und Arbeit und alles. Und dann war das der Grundstein für diese Gemeinde, dieses Gebäude. Und es ist so schön, wenn ich manchmal an der Autobahn bin, fahre ich extra ab und so direkt zentral im Ort siehst du die Überschrift Volksmission, so heißen dort die Freikirchen, ja. Volksmission, du siehst, das ist ein altes Kino. Und bis heute ist es ein Gotteshaus und damals von einem Bauern, ja, gestiftet, der das von Gott einfach sein Hab und Gut eingesetzt hatte. Der Mann ist vor 3-4 Jahren an Krebs gestorben. Ja, er hat irgendwo so einen Hof und das werden irgendwann die Kinder sich aufteilen und so weiter. Aber das, finde ich, ist ein Erbe, was von ihm geblieben ist. Und ey, der hat Kühe gehabt, ja, der hat jetzt nicht irgendwie Rohöl gehabt, der hat das alles mit harter Arbeit erarbeitet. So viel, wo Menschen wirklich ein Erbe hinterlassen können, mit ihren Finanzen. Das Gemeindehaus hier, das habe ich schon erzählt, das sind Leute, die das hier gespendet haben, die kennen uns gar nicht. Aus Amerika und aus verschiedenen Gemeinden im Saarland und Rheinland-Pfalz, ja, die 100.000 Euro zusammengelegt haben, dass wir überhaupt einen Kredit bekommen haben für das Gemeindehaus hier. Die haben nichts davon, aber die haben ein Erbe hinterlassen, damit du und ich hier sitzen können und die Heizung funktioniert. Die war schon dabei. Und ich könnte weitererzählen. Wir müssen uns überlegen, wie wir leben und was für ein Erbe wir hinterlassen, wo wir uns rein investieren. Und ich kann dich nur ermutigen, investier in Reich Gottes, investier deine Zeit rein, investier deine Finanzen rein und prüfe Gott. Prüfe Gott, mach das eine Sache zwischen dir und Gott. Prüfe Gott, ob er dich nicht segnet, weil es einfach spannend ist. Einfach spannend ist. Gott hat uns, glaube ich, das war auch so ein Bild, das mir gekommen ist, Gott sagt nicht, dass wir Eigentümer werden auf dieser Erde. Er hat ja auch nicht gesagt, dass wir, doch Eigentümer ist das Wort. Er hat nur gesagt, dass wir Verwalter sein werden. Er wird uns nicht Güter geben, damit wir uns davon eine Villa bauen. Das wird er nicht. Was er uns aber geben will, ist, er will uns noch mehr anvertrauen, damit wir es verwalten, damit andere davon profitieren. Das heißt, wenn du dir ein Rohr vorstellst, Männer können sie manchmal mit den Bildern, dann will Gott einfach unser Durchmesser vergrößern. Weißt du, jetzt bist du vielleicht Verwalter, ich weiß nicht, über Einkünfte von 2.000, 3.000, 4.000 Euro netto. Die laufen so durch dein Konto und die verbrauchst du für dich und vielleicht auch für andere Menschen ein. Aber ich glaube, dass Gott einfach dein Durchmesser erweitern möchte, dass du jemand bist, der zum Segen für andere wird. Vielleicht in Deutschland, vielleicht über Deutschland hinaus. Das finde ich spannend, am Ende sagen zu können, hey Gott, du hast mein Durchmesser erweitert. Ich bin zu einem größeren Verwalter geworden für andere und da ist ein Segen aus meinem Leben für andere. Gar nicht, dass ich es nur konsumiere, sondern dass wirklich andere davon profitieren. Okay, viel Stoff. Die Bibelstellen könnt ihr nochmal selber nachlesen, selber anschauen. Ich ermutige euch auch zu einem Bibelstudium. Ich ermutige euch auch zu einer Diskussion. Es ist ein heikles Thema, sagen viele, aber ich glaube, dass da wirklich viel drinsteckt, vor allem in der Umsetzung. Ich will euch ermutigen, es zu wagen. Ich möchte beten. Jesus, dieses Thema Finanzen ist so, so schwer. Weil da, wo unsere Finanzen sind, ist auch unser Herz. Und es gibt hier Menschen vielleicht in diesem Saal, die leiden an diesem Thema, weil sie vielleicht überschuldet sind oder weil das in ihrer Beziehung immer wieder ein schwieriges Thema ist. Herr, ich möchte sie segnen. Ich möchte sie segnen dahin, dass sie wirklich herauskommen und kommen in deine Ordnung, Herr. Dass sie gerecht mit Finanzen umgehen können. Dass sie in ihrem Haus gerecht mit Finanzen umgehen können. Dass sie Dinge in Ordnung bringen können. Dass sie reinigen können, diesen Bereich, Herr. Und Herr, ich will, dass diese Menschen ein Segen werden für andere. Dass sie genug haben und das Segen für andere sein können. Hilf ihnen, dahin zu kommen. Hilf, dass wir die Zeit auf dieser Erde, die wir haben, wirklich auskaufen und einsetzen, Herr. Für dich und für dein Reich und für die Multiplikation, Herr. Herr, das letzte Hemd hat keine Taschen und wir können nichts mitnehmen, aber wir können wirklich ein geistliches Erbe hinterlassen und hilf uns dabei. Hilf uns, auch ein offenes Herz zu haben, Herr. Wo unser Herz da hart geworden ist oder wo wir enttäuscht sind, was auch immer, dann mache du unser Herz weich. Ich will uns segnen dafür. Letztendlich kommt alles von dir. Alles Silber und Gold ist von dir. Und jeder Atemzug, den wir nehmen, ist von dir. Danke dafür. Amen.